Zeit, da sind wir wieder. Folge, ich habe es gerade schon gesehen, 211, jawohl. Ich bin ein bisschen angeschlagen, wie man vielleicht hört. Ich kann nicht so viel reden. Ich habe so einen ekligen Husten, keine Ahnung. Ich habe irgendwie viermal bis jetzt in meinem Leben hatte ich so richtig einen Husten und jetzt hat es mich auch wieder erwischt. Naja, egal. Da kann man nichts machen.
Ich übernehme heute die Monologe.
Tim übernimmt heute die Monologe. Ich muss hier erstmal in zwei Wochen hat mir hier einiges vergessen, was ich hier immer so einstelle. Deswegen brauche ich immer kurz eine Sekunde, bis wir das immer haben. Und dann passt aber. Aber hey, war viel los bei mir. Tatsächlich. Ich muss fast schon aufs Handy gucken, um zu checken, was alles los war. Aber ich habe ganz schön viel hingekriegt die letzten Tage und Wochenenden. Was war bei dir los?
Bei mir war wie immer gar nicht so arg viel los. Ich war letztes Wochenende in der Werkstatt und habe noch mit zwei Stammkunden Samstag ein bisschen was gewerkelt. Sonntag tatsächlich gar nicht so viel gemacht. Selber noch an ein, zwei Projekten weiter gebastelt, aber nichts Wildes, ehrlich gesagt. Es ist auch wirklich knackig kalt in der Werkstatt. Und mich zieht es jetzt nicht so rein, muss ich sagen. Allerdings sind natürlich auch noch ein paar Projekte auf der Werkbank, die fertig werden müssen. Und wenn ich rum um Weihnachten und Neujahr rum ein bisschen frei habe, werde ich auf jeden Fall die Zeit nutzen. Sonst werde ich nächstes Wochenende nicht da sein, übernächstes Wochenende nicht da sein.
Oha.
Und dann ist ja schon der 20. Sprich, ja, ruhig in der Werkstatt. Aber ein paar Projekte werde ich machen. Ich hatte überlegt, ob ich irgendwie einen Custom-Spot für Weihnachten oder so anbiete auf Instagram. Jetzt haben tatsächlich aber die letzten zwei Tage zwei Leute angefragt. Nicht für Weihnachtsgeschenke, sondern ohne Deadline, aber halt für sich selber zu Weihnachten schenken, so ungefähr. Für Messer. Und dementsprechend, ist die Vorweihnachtsliste auch schon wieder voll mit Aufträgen. Das sind jetzt die ersten Aufträge seit echt langer Zeit dann. Ob ich selber noch ein Messer machen kann. Nee, aber hab schon Bock, ein bisschen was zu werkeln übers Jahr. Aber sonst, wie auch schon mal gesagt, wird viel so Wartungsarbeiten sein in der Werkstatt. Ich muss ja auch immer noch die Story erzählen, die ich letztes Mal angeteasert habe, wie es bei mir nächstes Jahr aussehen wird. Aber sonst war es soweit werkstattmäßig echt ruhig.
Krass.
Aber später mehr.
Später mehr. Ja, ich habe gerade schon mal geguckt ins Archiv. Die letzten zwei Wochen war tatsächlich, ich habe mir ja mein eigenes Kochmesser gemacht für die Küche. Das habe ich fertig gemacht mit dem Messing-Taucherhelm auf dem Griff und den Luftblasen aus Permut. Und ich finde es ganz nice. Ich habe dann ein bisschen rumexperimentiert mit dem Messing. Ich habe es ein bisschen mit dem Extenderschleifer geschliffen, die Oberfläche, damit es nicht so ganz so clean aussieht und so ein bisschen angeätzt, ne? Also so ein bisschen so Eisen 3 auf so ein Wattestäbchen und dann da drauf getupft und dass es nicht so ein ganz glänzendes Finish ist. Und das fand ich ganz cool. Jetzt mal schauen, wie sich so handhabt. War ja auch Teak als als Griffholz. Der erste Griff ging mir kaputt, leider, weil sie mir das Sekundenkleber aufgegeben hat in der Fräsmaschine. Und dann ist der Griff hat sich verselbstständigt und hat tiefe Riefen rein gemacht und dann konnte man den eigentlich nicht mehr retten. Der war dann zu flach, wo ich alles weggeschliffen habe. Vor dem her musste ich neues Material nehmen, was jetzt nicht so hundertprozentig mir gefallen hat zum Schluss. Aber ich finde es trotzdem ganz cool. Also klar, man kann immer im Nachhinein denkt man sich immer, hätte ich das so gemacht oder so gemacht, aber das passt auf jeden Fall. Ich habe dann noch eine Senfpatina drauf gemacht auf die Klinge und das macht jetzt einen ganz guten Eindruck. Genau, das habe ich fertig gemacht und dann ging's los mit den Stegmessern, mit den 6. Da ging's dann los. Die Klingen lagen ja schon da, ich habe ja damals 12 Stück auf einmal rausschneiden lassen und harten lassen beim Chris. Also rausschneiden lassen beim Wasserstrahlfirma und harten beim Chris von Forgeworks. Und dann habe ich ja ausgemacht mit dem Hotel, dass ich die bis Anfang Dezember fertig mache. Und dann ging es dann los, ne? Dann schiebt man es halt immer auch ein bisschen mehr vor sich her, denkt man, ja, das reicht ja auch noch, 2-3 Wochen oder so, kein Problem. Und da ja die Klingen schon fertig waren, geschnitten und gehärtet, habe ich die ja in Anführungsstrichen nur noch schleifen müssen. Und das Holz war ja auch schon da, das habe ich damals auch mitbestellt. Und dann habe ich das noch auf Größe und Dicke geschnitten und gefräst und alles Mögliche. Und das dauert natürlich auch alles seine Zeit bei 6 Blöcken, jeweils da die Scheiben rausschneiden und überfräsen und alles gleiche Dicke machen und so. Und dann noch die Mittelstücke auf Dicke von den Klingen fräsen, die Ausschnitte für die Angel reinmachen, anpassen. Und das ist aber schon mal, wieder cool, so als Abwechslung, ne? So ein Batchwork, sag ich mal. Da ist gerade der Status, dass die Griffe soweit fertig sind, was den Bandschleifer angeht. Und die Klingen noch ihre Spitze bekommen. Also beim ist ja eine Tanto-Klinge und dann musste die Spitze nochmal extra geschliffen werden, weil es von der Geometrie ja so nicht hinhaut, dass du die in einem Schliff hinkriegst. Und das spare ich mir irgendwie bis zum Schluss auf, wobei das dumm ist, weil wenn da was schief geht, kann ich alles wegschmeißen. Aber naja, ist ja egal.
Schwierigst du zum Schluss.
Ja, genau. Was soll's. Da mache ich mich dann jetzt noch die Tage dran, erstmal noch ein bisschen auskurieren und dann geht's da final weiter. Muss ich noch ein bisschen Kleinigkeiten anpassen. Aber ich bin so generell sehr zufrieden, wie es rausgekommen ist. Wie die Hölzer aussehen. Die stabilisierten Maserbrücke finde ich auch sehr cool. Hast ja immer ein bisschen Risiko, wenn dann den Griff schleifst, dass dann irgendwie doch mal eine Phase nicht so erwischt, wie du willst und so, aber hat alles gut funktioniert. Und bei den Stegmesser finde ich es eh ein bisschen schwierig, so dieses Verhältnis von Griff zu Klinge, weil die Klinge ist ja so leicht nach oben gebogen, ne?
Ja.
Und dann dieser Coffin-Griff hinten dran, da muss man schon gucken, dass man am Anfang, wenn man die Tasche in die mittlere Schicht, also in das G10 reinschneidet, dass da die Ausrichtung schon relativ gut passt, ne? Weil sonst, wenn die Klinge nur ein paar Millimeter dann schräg ist, dann sieht es gleich voll kacke aus im Verhältnis. Aber das hat.
Ja, verstehe. Ja.
Wenn die dann zu hoch steht oder so, oder variiert, kann ja ein bisschen variieren hinten vom Winkel her und so. Und dann passt schon das Verhältnis nicht mehr vom Übergang von Griff zur Klinge und so. Aber das hat gut funktioniert. Ich hatte dann noch die 3D gedruckte Griffform rumliegen vom ersten Batch vor ein paar Monaten. Und hat ganz gut funktioniert. Ich hatte dann, wann war denn das? Am Samstag oder so? Samstag oder Sonntag? Ich glaube am Sonntag. Ja, ist ja egal. Habe ich Wird ja jetzt auch kalt, wie du vorhin schon gesagt hast. Und dann habe ich jetzt noch einen zweiten Heizlüfter reingestellt, so ein E, so eine kleine E-Heizung. Und dann eingeschaltet. Und ich habe ja dann zwei drinstehen und dann bin ich am Bandschleifer, habe den eingeschaltet und habe meine Absauge eingeschaltet. Ja. Und auf einmal nach 40 Sekunden oder so, zack, Sicherung raus.
Ja.
Ich so, hä? Und ich wusste nichts, also, ne, ich hatte jetzt nicht direkt auf dem Schirm, was der Auslöser war. Und ich so, hä? Hat jetzt die Absaugung irgendein Problem oder so? Gibt es einen Kurzschluss in der Steckdose? Naja, Sicherung wieder rein. Denke mir, ja, keine Ahnung, mal ausgesteckt, wieder eingesteckt, alles wieder angemacht, wieder das Gleiche. Denke mir so, was ist da los? Hat die zu viel Last oder so, die Absauganlage? Und dann habe ich die aufgemacht, habe Fülle gewechselt und so. Dann war es immer noch so. Dann denke ich mir so, gut, keine Ahnung, gucke ich irgendwann später. Ich schleife jetzt erstmal die Griffe. Und dann habe ich eine kurze Pause gemacht und dann denke ich mir so, sag mal, irgendwas stimmt doch nicht. Die lief doch bis jetzt immer, hört sich auch gleich an. Und dann habe ich mir so einen Schritt zurück gemacht und dann sehe ich mir so, was hat sich hier verändert? Und dann sehe ich so den Heizlüfter da stehen, ne? Das, wo ja auch schon, ja, wenn beide Dinge an sind,
sieht schon ordentlich.
2 kW zieht oder so, ne?
Ja.
Ja, also auf jeden Fall über 2000 Watt. Und ich so, ach so, stimmt. Der denkt sich wahrscheinlich die Sicherung, nee, mit mir nicht. Und dann habe ich dann eine Stufe ausgeschaltet und dann ging's.
Ja.
Aber das sind dann immer so Kleinigkeiten, ne, wo du erstmal dann nicht direkt drauf kommst, weil vergisst dann auch, aber dann denke ich mir so, hä, was hat sich hier verändert, dass die Absauganlage ausgeht?
Wie viele Stromkreise hast du bei dir?
3. Ich benutze aber 2.
Ja.
Also an einem hängt der harte Ofen und am anderen alles andere. Aber ja, es reicht schon. Also wie gesagt, ich könnte jetzt auch den einen Heizer an dem Hardeofen Stromkreis anschließen. Aber da müsste ich zu viel Action machen. Deswegen passt es schon. Das ist schon okay. Aber wenigstens habe ich sie gut gefunden. Aber auf jeden Fall habe ich dann
Ich wollte nur sagen, ich hatte jetzt auch wegen Heizen überlegt in der Werkstatt am Wochenende. Und also E-Heizung ist halt, das kannst du vergessen bei mir. Und dann hatte ich nochmal überlegt, ein Kamin wäre eigentlich auch ganz geil. Aber da ist halt immer das Ding, da musst du erstmal natürlich auch einen richtigen Abzug bauen, dass da alles korrekt ist. Und du musst es ja auch vom Schornsteinfeger abnehmen lassen. Und dann hatte ich überlegt, ob ich mir nicht vielleicht so eine Dieselkanone oder so zulege. Was ja auch für Baustellen und so zum Heizen benutzt wird. Die Frage ist halt, wie lange hält es wirklich, also wie lange bleibt die Wärme in der Werkstatt? Ich vermute halt nicht wirklich lange, also wahrscheinlich muss das Ding dauerhaft laufen lassen. Aber ich glaube, das wäre bei mir zumindest das Sinnvollste, dass man da halt so eine Dieselkanone hinstellt und die dann halt laufen lässt. Muss mal ChatGPT fragen, was er dazu meint.
Ich glaube schon ganz gut. Muss halt dann so ein Rohr rauslegen, wegen Abgasen und so. Und dann hat es, glaube ich, schon gut Power.
Ja, ich denke eigentlich auch.
Bin ich mir sicher. Also, müsste auf jeden Fall reichen, denke ich. Die schaffen ja einiges an Kubikmeter.
Ja. Ja, eben deswegen.
Doch.
Naja, gut, wollte ich nur kurz
bevor
wir gleich wieder zum nächsten Thema kommen.
Ist immer so ein Ding. Da Werkstatt jetzt zu der Jahreszeit, wo es dann wirklich kalt war, am Wochenende oder letzte Woche waren es dann auch -1 Grad in der Werkstatt. Und dann kann ich aber dann doch ein bisschen aufheizen auf so 12 oder so mit den 2 Heizern. Wenn dann noch die Sonne scheint, ist dann eh egal, weil wir haben ja Solar auf dem Dach.
Ja, eben. Und bei dir ist ja auch nicht so ein großes Raumvolumen und es ist dicht.
Ja,
zumindest dichter als
dicht,
bei mir.
Dicht würde ich jetzt auch nicht behaupten, ne? Aber.
Ja, bei mir ist ja eigentlich, wenn man es so sieht, die ganze Decke offen.
Ja, stimmt.
Das zieht ja alles durch. Ja, ist halt ein Thema immer. Also man merkt natürlich schon, wenn man lange drin steht, sowieso dass es halt echt arg wird. In den Fingern auch zum Beispiel. Aber was ich halt auch super nervig finde, ist, wenn man Sachen kleben muss und der
Oh
Kleber halt
ja,
einfach
das ist richtig
kalt
nervig.
ist. Also das geht halt gar nicht. Wenn man Kleber nicht warm macht, das kann man vergessen.
Ja, die lege ich dann immer auch auf die Heizung kurz und dann in der Zeit, wo ich da meine Handschuhe anziehe oder so, einmal wenden, dass schön beide Seiten warm werden von der Tube. Und dann passt es. Aber war jetzt auch so ein Ding, ne? Bei den Griffen kleben und so. Ich habe dann immer drei auf einmal geklebt und dann war es natürlich schon ein bisschen kritisch von der Kleberkonsistenz dann beim dritten Griff. Aber hat funktioniert und ist aber, ich habe mir schon überlegt, dann irgendwie den irgendwie so in so eine Art, weiß nicht, in so eine Art Kühlschrank, aber der, wo halt nicht kühl macht, sondern irgendwie ein bisschen warm hält, dann zu lagern, ne? So ein kleiner. Wenn
Also
man
ein
dann irgendwie,
Warmschrank.
ein Warmschrank, genau. So ein Labor, gibt's doch fürs Labor und so, gibt's doch so Schränke.
Ja,
So.
richtig, ja. Das habe ich auch schon öfter überlegt. Ich habe ja einen großen, also so Küchenbackofen zum Anlassen.
Ja.
Da habe ich es dann halt schon so gemacht, dass ich halt den auf die niedrigste Stufe ist 50. Aber wenn man den halt noch so ein bisschen runterdreht, dass der wirklich einfach nur so lauwarm wird, halt so 20, 25 Grad,
Ja,
ne?
ja, ja.
Weil das reicht ja schon völlig.
Das stimmt.
Ja, dauert halt nur sehr lange, bis
Ja.
Kleberflaschen zum Beispiel warm werden, aber für Messer zum Reinstellen ist es ganz, ganz praktisch.
Naja, das ist halt, schauen wir mal. Mit der Warmmachtechnik komme ich bis jetzt ganz gut klar. Und das, was ich kleben muss, geht eigentlich auch noch ganz gut. Aber es ist immer, dann ist der so hart und dann, oder so dickflüssig, den kriegst du da kaum raus aus der Tube.
Ja.
Auch immer Kacke. Nee, mal schauen. Aber, ja, Stegmesser, das war's eigentlich. Das ist gerade meine große Hauptaufgabe. Nebenher noch ein Auftrag, ein Toe-Pincher, der wo noch ein Inlay reinkriegt. Das habe ich heute 3D gedruckt. Da kam jetzt auch das Material. Ich habe mir da so Bronze bestellt bei Nordisches Handwerk. Das.
Fancy.
Ja. Wird, glaube ich, eine ganz gute Kombi, weil es ist ja auch eine Kumai, Sanmai, Quatsch, Kumai, Damast, Klinge, so rum. Und dann auch mit der Bronze dann im Griff sieht es, glaube ich, ganz cool aus. Ich bin gespannt, wie sie sich fräsen lässt. Das ist ja immer so ein Ding. Bei so Kupfer- oder Messinglegierungen, die können ja da manchmal ein bisschen zäh sein, beziehungsweise ein bisschen, ja, so gummiartig, wenn man da mit der falschen Geschwindigkeit rangeht.
Ah,
Aber schauen
wieso
wir
wie
mal.
Alu oder was?
Ja, so wie Alu ein bisschen. Musst du mal aufpassen wegen Aufbauschneide und so. Dann pöppt dir die ganze Fräse zusammen. Ist immer unterschiedlich. Es gibt Messing, es geht gut. Es gibt Messing, es geht weniger gut. Aber ich schau mal jetzt, wie es mit der Bronze läuft. Die gab es in. Entweder war die zu dünn, ich glaube 0,8 oder Millimeter. Und jetzt halt so ein 5 mm dickes Ding. Dickes Bronzeblech. Ja, muss ich ein bisschen runterfräsen, bevor ich da das Inlay reinfräse. Aber guck, da erinnere ich mich gerade dran, dass ich noch eins zur Fräse bestellen wollte. Ich habe nur noch einen. Das könnte kritisch werden. Das muss ich nachher noch machen. Bei Amazon. Ja. Und dann habe ich noch ein, naja, eilig würde ich nicht sagen, Projekt. Und zwar vom, hier, vom, ach Scheiße, ich höre Namen, ey. Den Motorradfahrer. Erik Peters.
Erik Peters?
Peters, genau.
Ja.
Erik Peters. Der hat mich kontaktiert, ja, schon ein paar Wochen her. dass ich für seine neue Südamerika-Reise ein Messer brauche oder gern ein Messer hätte, weil das, wo ich ihn gemacht habe von seiner Afrika-Reise, das will er da nicht mitnehmen. Das ist ihm zu wertvoll. Und dann habe ich gesagt, ja klar, ey, kein Problem. Und der hat dann aber auch nicht wirklich irgendwie ein Abreisedatum kommuniziert. Und ich dachte mir so, ja, ich wollte schon Zeit haben. Und jetzt hat er gesagt, ja, am 25.12. geht's los. Und ich so, ja gut. Und dann habe ich, ja gut, ist ja auch noch ein bisschen Zeit, ne? Es sind noch, jetzt genau noch 3 Wochen. Bis 25. Wenn ich es recht weiß. Ja.
Aber gut, die Weihnachtstage noch mal nutzen, ne?
Ja, jetzt muss ich mal. Ja, das stimmt. Ich habe ja ab 22. Urlaub. Aber ich habe jetzt schon eine Konzeptzeichnung gemacht und muss jetzt noch gucken, wegen dem Stahl. Muss ich noch Chris anfunken, ob der Bock hat, mir eine Klinge zu harten und die dann gleich wieder zurückzuschicken, weil ich würde das gerne aus ABL machen. Dieses Mal. Wenn nicht, mache ich es halt aus Kohlenstoffstahl, aber ich finde es cool, da mehr mit dem AEBL zu arbeiten, weil bei den Stegmessern, das ist halt echt so cool oder so easy zu schleifen, halt dieses gehärtete AEBL. Aber das wäre so eine Idee. Dann habe ich so ein Messer-Design, so eine Mischung aus Bowie und so ein Gaucho-Messer. Kennst du Gaucho? Diese südamerikanischen Cowboys. Wenn du da mal Gaucho-Messer suchst, dann kommen da so ganz, naja, so Messer, die wo so sehr schmal zulaufen. Und es ist so dieses typische, ja, Messer von denen, die praktisch immer dabei hatten, wenn die unterwegs waren und so. Und da habe ich so eine Mischung draus gemacht mit so einer Bowie-Klinge.
Sieht eigentlich fast aus wie ein Küchenmesser.
Ja, ne? Warte, ich schick dir mal meinen Entwurf. Natürlich immer geil, im Podcast Sachen zu schicken.
Also für die, die es jetzt nicht parallel googeln können, es sieht wirklich irgendwie einfach aus wie so ein europäisches Chefmesser, finde ich, von der Klingenform her.
Das stimmt.
Bisschen schmaler. Ah ja, cool. Und deins ist so ein bisschen mit dem Bowie-Clip sozusagen.
Ja, genau. Ich will dann so eine Messing
Zwinge oder so.
Zwinge vorne hin machen. Die wo dann auch so eine kleine Einfräsung hat rundherum oder mit der Feile oder so. Und hinten halt so ein, klar, Griff in meinem Stil.
Bisschen natürlich.
Ja, ein bisschen wieder eine andere Form, aber in dem Stil. Und ja, da gucke ich jetzt gerade noch nach Holz, ob ich selber was rumliegen habe oder ich mir irgendwo was Fancyes bestelle. Was vielleicht ein bisschen zum Thema passt. Mal gucken. Aber das ist jetzt auch noch so ein Projekt vor Weihnachten. Und dann schauen wir mal. Vielleicht Anatoly Schiller hat mich angeschrieben, nämlich da hat sich der Erik auch gemeldet und er will eine Scheide von ihm für das Messer. Jetzt mal gucken, ob das zeitlich irgendwie zusammenpasst. Das könnte noch interessant werden. Aber ja, das machen wir noch vor Weihnachten. Und ansonsten fällt mir bestimmt noch ein paar Sachen ein. Ich will ja auch das Klappmesser noch ein bisschen weitermachen über Weihnachten, da noch ein bisschen rumexperimentieren. Da sind auch Sachen da, die wo ready sind. Aber ja, so viel dazu. Ja. Und dann nochmal für Januar nochmal 6 Stegmesser. Die wurde zum Verkauf sind im Restaurant. Muss ich da auch nochmal ABL bestellen. Ja. Das ist so krass. Ich habe geguckt, das kriegt man bei Cornflake Stock, kriegt man nur so große Platten für 270 Pfund oder so. Und das Einzige, wo ich jetzt meine Größe gefunden habe, kriege ich bei Rockblade Kilns in Italien. Aber wenigstens zu dem ganz guten Preis. Genau, so viel dazu. Und ich habe mir letzte Woche zum ersten Mal ein Küchenmesser gekauft von dem anderen Messermacher.
Das erste Mal selbst gekauft, ohne
Was auch,
Stock, oder was?
ja, was auch wild ist, ne?
Ah, geil.
Ja. Ist mir dann auch so eingefallen beim Bestellen. Nicht so krass, das ist zum ersten Mal, dass ich bei einem Messermacher ein Küchenmesser bestellt. Und es war nämlich bei Chris von Forgeworks. Da, die hatte ich schon lange im Auge. Weil irgendwie gefällt mir der Stil ein bisschen. Das ist ja eher dieses, der hat ja generell diesen eher taktischen Stil bei seinen EDC-Messern oder bei seinen, EDC oder keine Ahnung, wie soll man sagen, nicht Taschenmesser, sondern, Herrgott, ja, bei seinen Fixed halt, ne, sag mal so. Und der hat den Stil irgendwie ganz gut übertragen in seine Küchenmesser. Und da habe ich mal auf die Homepage geguckt, weil es gab ja auch Weihnachtsgeld und so. Und dann dachte ich, komm, ey, ich sehe die so oft auf Instagram und so, da suche ich mir jetzt eins aus. Und dann ist es so ein Santoku geworden. 220, glaube ich, lang, Klingenlänge. So ein richtig geiles Kugelfräser-Finish drauf, würde ich jetzt mal sagen. Auf dem Griff auch. Und ja, so ein lila Griff geschraubt. Und es kam gestern an, richtig geil eingepackt in so eine Holzkiste. Und mit so einem Klingenschutz. Und da habe ich es in die Hand genommen und war sehr, 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 sehr begeistert. Ne? Also man sieht es ja immer auf Bildern, aber wie gesagt, Bilder sind ja nur immer 2D. Und wenn man es dann in der Hand hat, ist es nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und ich war sehr positiv begeistert tatsächlich. Also richtig
Sehr
gute
schön.
Handlage. Der Griff ist ein bisschen ein Tick kürzer als meine Griffe. Ich würde ihn so auf vielleicht so 110 mm schätzen oder so. Ich gucke es gerade an, es hängt drüben an meiner neuen Magnetleiste. Aber wie gesagt, ist ultra, ultra dünn. Klinge, auch Klingenrücken. Und durch das Finish liegt es unfassbar angenehm in der Hand, ne? Weil das ist halt nicht. Es ist halt so eine Textur, die wo dir halt gut Grip gibt.
Ja.
Ne? Sei es am Griff oder an der Klinge. Und ich habe auf jeden Fall Bock, das zu benutzen, aber jetzt hängt es gerade noch an meiner neuen Magnetleiste, die wo ich mir auch geholt habe vor 2, 3 Wochen oder so von Knives and Tools. Und habe ich ja schon im Podcast erzählt, da hängen jetzt ein paar Kursmesser und so, vor allem auch unter anderem auch deins, also wo ich Bilder gemacht habe. Und das sieht ganz gut aus. Ja,
Ja, sehr
genau.
cool.
Aber wirklich, also ich, naja, kann ich nur eine Empfehlung aussprechen. Er hat gemeint, er kriegt relativ viel Hate dafür auf Facebook, weil alle sagen, das ist eine Fake Schmiedehaut und so, was ich ja absolut, naja, Facebook halt, ne?
Es ist halt Facebook.
Ja, aber dann hat er auch wiederum gesagt, dann werden die Videos auch wieder mehr angeschubst, ne? Weil mehr Kommentare reinkommen und dann ist halt der Algo, dann wird das halt ein bisschen gepusht und so. Was natürlich
Ach
auch
so,
dann ein positiver Effekt ist, ne?
Ragebait nennt
Genau,
man es doch.
Ragebait, ja, genau.
Ja.
1A Ragebait.
Der Chris ist den Facebook-Hatern halt einfach einen Schritt voraus.
Genau. Nee, alles gut. Haben wir auch kurz drüber geschrieben. Was ich sehr witzig fand. Dass da Leute sich immer noch. Also, nee. Naja, es gibt solche und solche. Aber ja.
Eigentlich müsste ich mir auch mal wieder was gönnen. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht.
Ja, ich war so im Geschäft und dachte mir so, okay, so ein Pavel-Bandschleifer. So einen dritten ist natürlich nie verkehrt, ne? Dann hast du noch mehr Optionen oder noch kannst du einen irgendwie so eingestellt
Irgendwann
lassen
brauchst du
mit
gar keine
Tisch.
Bänder mehr wechseln, ne?
Ja, genau. Das auch, ey. Da kannst du schöne Production Line aufmachen, wenn du mal mehrere Messer hast oder so, keine Ahnung. Und sind wir ehrlich, für den Preis ist es
Ja, stimmt schon.
fast ein No-Brainer.
Ist ja bei den Kleinen sowieso.
Sowieso.
Aber ich bin ja auch gerade am Überlegen, ob ich vielleicht noch einen vierten hinten reinstelle.
Oh, krass.
Ja.
Siehste mal. Das ist ja richtig
Muss man
wild.
immer gut durch den Kopf gehen lassen.
50er, 75?
50. Ich würde auch
50.
tatsächlich meinen 75er auf eine 50er-Platte umbauen.
Okay.
Entweder mache ich jetzt selber eine Platte oder falls ich mir einen vierten hole, dann würde ich mir noch eine Platte bestellen, weil ich finde es nicht, ich finde es nicht so viel geiler mit dem
Okay.
75er, ehrlich gesagt. Und du musst halt nochmal ein ganzes Setup, andere Bänder kaufen.
Ja klar.
Und ja, ich finde es einfach, ich finde die 50er besser, gefallen mir besser von der Handhabung her. Deswegen würde ich einfach eine schmalere Platte reinmachen, sollte ja gar kein Problem sein. Und dann einfach auch 50er Bänder auf dem Laufen lassen. Und wenn man mal will, kann man halt auch noch zurückswitchen auf die 75er.
Jo. Warum nicht? Ja, ich habe auch geguckt, den Platz hätte ich. Und ich meine, es gibt doch so ein Sprichwort, einer ist keiner und zwei. Nee, ich krieg's nicht mehr zusammen. Aber ne, wenn man ein Gerät hat, hat man eigentlich kein
Alle
Gerät mehr.
guten
Wenn
Dinge sind
das,
drei auf jeden
wenn das. Oh,
Fall,
das auch, genau. Kann man auch so sagen.
ne?
Das, ich habe schon mit dem ganz kleinen geliebäugelt von Pavel. Aber das ist halt, und dann den nur auf 90 Grad, ne? Also dann nur irgendwie Griffe hinten, die Form schleifen oder so, aber dann bist du halt gar nicht flexibel. Da hast du halt da, brauchst du auch andere Bandlänge und so. Und
Ja,
dann
das ist dann
für,
wieder nervig.
ist
Das ist
wieder
halt
nervig, ne?
platztechnisch einfach nervig auch, ne?
Ja, auch. Und dann für ein paar hundert Euro mehr halt, stelle ich mir halt einfach nochmal so einen hin, wie ich schon hab. Und fertig ist.
Ja.
Kann ich den schön eingestellt lassen mit Tisch oder so. Den anderen dann variabel und dann halt noch mein Radiusmaster. Das wäre halt schon auch. Und mittlerweile habe ich ja dieses. Das heißt mittlerweile, ich habe ja schon länger den. Die Aufträge da oder so, wo ich das halt alles gut nutzen könnte. Da wird keiner irgendwie rumstehen. Ja, keine Ahnung. Mal schauen. Ist auf jeden Fall noch
Weihnachtsgeschenk
eine.
dann.
Ja, oder. Ja, für die Steuer halt auch, ne? Wichtig. In investieren muss man.
True, auch
Ja.
das, ja.
Genau. Also, also ein Thema habe ich noch, aber das lasse ich erstmal dich reden. Weil sonst ist meine Stimme gleich im Arsch.
Ja, Recap klingt für Gutes. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich habe jetzt nochmal geguckt, 46.260 Euro waren es.
Ui.
Es ist so krank, echt. Also es ist einfach unfassbar. Fast 50.000 Euro zusammengekommen. Ja, vielen Dank an alle natürlich, die mitgemacht haben.
Ja.
Ich denke, bei dem Line-up hat sich's auf jeden Fall auch gelohnt. Ich weiß gar nicht, ob jemand aus der Community, aus der Podcast-Community gewonnen hat. Ich glaube, viele Amerikaner waren dabei. Auf jeden Fall, die haben mir ja auch echt irre viel Lose gekauft. Und zwei Leute haben ja doppelt gewonnen sogar. Also entweder Riesenglück gehabt oder wirklich wahnsinnig viele Lose gekauft. Ja, aber 46.000 Euro, das ist schon echt eine Stange Geld. Der ein oder andere wird es schon gesehen haben, dass es Kling für Gutes nicht mehr so geben wird nächstes Jahr. Dafür anders, aber irgendwie gleich, würde ich mal vermuten. Ja, Ben und ich sind raus. War jetzt keine direkte freiwillige Entscheidung, um es mal so zu sagen. Aber Keith wollte lieber sein eigenes Ding machen. Und dementsprechend läuft das Projekt jetzt mit Keith, Merschat und Benjamin Carmon weiter. Und heißt jetzt Edge of Hope, glaube ich. Den Instagram-Account haben sie ja schon übernommen. Ich denke, es wird am Ende des Tages einfach das exakt gleiche sein, wie es vorher auch war. Ja, so wie ich Keith kennen, will das wahrscheinlich immer größer machen. Nächstes Jahr dann die 100.000 knacken oder sonst
Ja.
irgendwas. Ja, so viel dazu. Das war es eigentlich schon. Mehr gibt es dazu nicht wirklich zu sagen. Ja. Sonst waren ja noch ein paar Sachen offen bei mir, die ich noch erzählen wollte. Einmal, ich habe meinen Schinko repariert endlich. Ich
Oh, stimmt.
hatte dir ja ein Bild geschickt. Es lag ja schon, war ja schon die Vermutung nahe, dass es irgendein Lagerproblem ist, weil viel gibt es da ja nicht in der Schinko. Die hat ja ordentlich Lärm gemacht. Und natürlich schwierig bei der Maschine, die so viel mit Wasser läuft, ja, das Ding komplett dicht zu kriegen. Long story short, das Kugellager am Motor, direkt am Motor, war einfach komplett dicht gerostet. Das habe ich dann ausgetauscht und unglaublicherweise hatte ich exakt das Kugellager auch da passend. Das hatte ich ausgetauscht, läuft wieder wie neu. Und in dem Zug habe ich auch endlich mal die Steine, beziehungsweise den Tausenderstein vor allem, ein bisschen abgerichtet. Ich weiß nicht, ob deiner auch so eiert, aber meiner hat echt extrem geeiert. Und es ist gar nicht mal so leicht, den abzurichten, weil man bräuchte halt wirklich irgendwie eine feste Aufspannung oder so, wo man den aufspannen kann, weil im Gegensatz zu einem normalen Wasserstein, den man per Hand bedient, muss das Ding ja wirklich halt komplett rund laufen. Also es darf nicht nur keine Wellen haben, sondern es muss ja auch exakt plan sein, weil wenn es leicht diagonal, aber plan ist, dann ist er ja, läuft er ja auch unrund. Also
Ja.
man hätte es eigentlich mit einer Drehbank oder so irgendwie halt mal abdrehen müssen. Die Möglichkeit habe ich nicht, habe ich es halt per Hand probiert. Hat einigermaßen gut funktioniert. Ein bisschen am Eiern ist er noch, aber klappt soweit wieder. Maschinchen läuft wieder. Ja, sonst gibt es ja große Werkstatt-News, die ich in der Hauptfolge noch gar nicht erzählt habe. Wie es bei mir 2026 aussehen wird. Long story short, mein ja, Partner, Kollege, mit dem ich jetzt, boah, wann bin ich in die Werkstatt gezogen? Vor 2 Jahren? Mit dem ich dann 2,5 Jahre in der Werkstatt war, zieht um. Und ist damit raus. Bedeutet natürlich zwei Dinge. Erstens, ich kann mich ausbreiten, wie ich will. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist natürlich, ich zahle doppelte Miete. Ursprünglich war der Plan ab Oktober nächsten Jahres. Jetzt ist tatsächlich, wird es wahrscheinlich doch schon März oder April, wo ich dann alleine sein werde. Netterweise hilft er mir noch, einen kleinen Umbau zu machen. Er ist ja gelernter Zimmermann und ich wollte noch so eine zweite Ebene einbauen als Lagerfläche hinten in dem Eck, wo es zum Schleifraum geht. Das werden wir hoffentlich im Winter machen und dann ab März ist ja bin ich alleine in der Werkstatt und es ist natürlich gerade vor dem Hintergrund, dass ich ja eigentlich die Werkstattzeit auch runterfahren wollte, ist es natürlich ja eine Sache, die man sich mal unverschönt durchrechnen muss, ob sich das Ganze überhaupt noch rentiert. Weil natürlich ist es, ich meine, auf der einen Seite ist es eine super günstige Miete immer noch und ich werde halt nie wieder was Vergleichbares finden. Und es gibt auch keine Alternative. Also ich werde halt nicht irgendwie zurück zu meinen Eltern gehen können. Heißt, all or nothing. Entweder ich ziehe es weiter durch oder alles wird halt aufgelöst. Zweite Option ist aktuell noch unrealistisch. Also ich sehe es ehrlich gesagt nicht, dass ich ja, das Hobby erstmal komplett auflöse und irgendwie die Maschinen oder das Equipment oder so verkaufe. Dementsprechend werde ich es erstmal weiter durchziehen. Auf der anderen Seite denkt man natürlich auch immer, naja, wenn ich jetzt 1 bis 2 Wochen im Monat da bin, ist natürlich so eine Miete absurd auch irgendwie für 4 Tage so eine Miete zu zahlen. Dementsprechend einmal unverschönt durchrechnen, was mir zumindest einen kleinen Puffer gibt, ist, dass die Umsatzsteuerfreigrenze erhöht wurde. Das heißt, ich darf ein bisschen mehr Umsatz machen, was dann
Wirklich?
natürlich hilft.
Kleingewerbe?
Bitte?
Wo? Kleingewerbe oder
Ja,
was?
ja.
Echt? Wie
Auf von
viel?
22.000 auf 25.000.
Oh, geil.
Ja. Das
Wusste ich
hilft
gar nicht.
natürlich schon, weil, ja, da kann man halt natürlich einfach mehr wegpuffern. Aber es ist doch krass, wenn man sich das mal durchrechnet, wirklich so aufs Jahr gerechnet, wenn ich jetzt sage, angenommen, ich würde jetzt nur noch Kurse machen, gar nichts anderes mehr, mit den Ausgaben von einem Kurs, mit Investitionen, die ja vergleichsweise gering, je nachdem, gering ausfallen können, aber nicht müssen. Aber jetzt sagen wir mal, direkte Materialkurs plus halt Miete plus Versicherung plus Einkommenssteuer, dann ist es doch schon krass, wie wenig im Netto eigentlich übrig bleibt.
Ja, klar.
Und dann ist man echt am Überlegen, mache ich den ganzen Quatsch hier jetzt noch weiter oder ist es eigentlich verschwendete Zeit? Ja, aber wie gesagt, das ist ja alles jetzt immer noch in dem Rahmen, wo man sagt, man verdient sich ein paar Euro mit seinem Hobby dazu. Vielleicht wird es mal größer, vielleicht bleibt es auch so. Auf jeden Fall reicht es, um die Werkstatt weiter zu halten. Das ist halt das Wichtigste. Ich habe da ja auch sehr, sehr viel Geld und Arbeit reingesteckt in den letzten Jahren. Das wird ja jeder auch wissen, der in dem Hobby tätig ist, wie das halt läuft, wenn man sich das so aufbaut. Das gibt man halt nicht auf, natürlich. Nicht so leicht zumindest. Dementsprechend, vermutlich wird alles erstmal so weiterlaufen. Die Werkstatt wird ein bisschen umgebaut werden. Und ja, je nachdem, was das Geld so sagt, würde ich vielleicht einen vierten Bandschleifer nehmen. Dann wäre natürlich die Idee, Kurse auf 4 Personen aufstocken. Dann brauche ich aber auch noch eine Maschine in der Schmiede, damit es zeitlich hinhaut. Und da sind wir jetzt natürlich wieder bei einem kleinen Lufthammer. Also ich
Ja.
ärgere mich immer noch, dass ich zu lange überlegt habe, als Timo sein verkauft hatte. Jetzt würde ich den sofort mit Kusshand nehmen und direkt morgen früh losfahren zum Abholen, so ungefähr, weil es ist, glaube ich, schon, ja, also man bekommt die günstig aus China, aber ich glaube, bis der hier steht, kommt erstmal nochmal ein richtiger Batzen Geld drauf. Sowohl ja, verschiffen, als auch vom Schiff mit dem LKW dann irgendwie zu mir, plus natürlich Steuer und Zoll eventuell. Das wird alles, glaube ich, nicht ganz so einfach und sehr teuer. Auf der anderen Seite, bei Angele gibt es ja zum Beispiel den Engyeng-Hammer, der ist halt auch extrem geil, aber der liegt bei über 8.000 Euro. Das ist halt auch einfach nicht realistisch, leider. Dementsprechend muss ich da mal gucken. Das wäre halt die Sache. Nächstes Jahr Hammer wäre geil, muss halt bezahlt werden. Erstmal habe ich jetzt mit dem Gedanken abgeschlossen gehabt, wegen halt doppelte Miete zahlen. Aktuell denke ich wieder, ja, vielleicht Long term gesehen ist es vielleicht gar keine so blöde Investition. Aber mal gucken. Erstmal werden noch ein paar andere Sachen umgebaut. Und ja, dann schauen wir mal, wie sich so entwickelt. Kurse tatsächlich sind voll für nächstes Jahr.
Krass.
Das ist wirklich kompletter Wahnsinn. Also schon letzten Monat war, also eigentlich war Oktober schon alles ausgebucht. Das finde ich halt echt verrückt. Und wenn das auch nicht so wäre, dann würde ich mir, glaube ich, ja, gar keine Gedanken Thema Werkstatt machen, weil nur mit Messeaufträgen könnte ich es, glaube ich, nicht so gut halten, die Werkstatt, beziehungsweise dann würde ich halt wieder wahrscheinlich zurückgehen und auf null arbeiten, was irgendwie auch blöd wäre. Ja, aber so ist der Plan erstmal 2026 weitermachen. Und dann steht natürlich immer noch die Option im Raum, ob ich wieder einen Untermieter quasi mit in die Werkstatt hole. Was natürlich ja auch seine ganz, ganz klaren Vor- und Nachteile hat. Mit meinem aktuellen Kollegen war es halt einfach, weil wir kannten uns vorher halt schon. Dementsprechend war halt
Ja.
das Vertrauen komplett da. Er hatte halt seine Maschinen, sein Equipment in der Werkstatt liegen, was ich mitbenutzen durfte. Ich hatte meine ganzen Sachen, was er mitbenutzen durfte. Man hat sich gegenseitig ergänzt, und man wusste halt, es funktioniert. Zudem war er ja oft auch unter der Woche da. Ich war halt viel am Wochenende da. Das heißt, man war sich jetzt auch nicht viel im Weg gestanden. Es ist natürlich schwierig, ja, weil wenn man sich jemanden reinholt, muss man natürlich sagen, okay, wenn jetzt ein Kurs ist, ist halt schwierig, irgendwie groß zu nutzen. Auf der anderen Seite muss man auch nur sagen, es ist halt eine Schmiede dann und es wird halt eine reine Messerschmiede sein und da ist halt auch kein Platz, um jetzt irgendwie noch großen Holzwerkstatt aufzubauen oder so. Das heißt, es müsste halt jemand sein, der sich für dieses Hobby interessiert. Ich glaube, daran wird es nicht mangeln. Allerdings wird es wahrscheinlich daran mangeln, dass es Leute sind, die auch schon ordentlich Erfahrung in dem Hobby haben. Und dann ist halt die Frage, okay, willst du jetzt einen Anfänger in der Werkstatt haben, der unter der Woche da an deinen Maschinen irgendwie rumwerkelt, während ich 120 Kilometer entfernt in Frankfurt bin? Das muss halt schon vertrauensmäßig sehr gut laufen. Und ja, auch vertraglich wahrscheinlich alles optimal geregelt sein, weil es kann halt immer irgendwie was kaputt gehen oder so. Oder allein auch schon Verbrauchsmaterial. So, was machst du jetzt mit Bändern, mit Stahl oder so? Was ist mit Gas? Hat jeder seine eigene Hälfte oder regelt man das irgendwie zusammen? Aber es wäre auf jeden Fall, ja, ich glaube, es wäre nicht ganz so leicht, das alles zu regeln. Dementsprechend würde ich es erstmal alleine weitermachen und wenn ich merke, ja, finanziell bräuchte ich noch eine Person drin, dann müsste man sich nochmal ernsthaft Gedanken machen. Ich glaube, die Nachfrage wäre extrem groß für sowas. Also ich glaube, es gibt viele Leute, die da echt direkt dabei wären, sowas zu machen. Auf der anderen Seite braucht man halt auch jemanden, der es langfristig machen will und nicht nur jetzt irgendwie, ja, ich will es mal 3 Monate ausprobieren, dann bin ich wieder weg oder so, ne? Also es ist
Ja, klar.
schwierig. Man bräuchte, eigentlich bräuchte man schon so einen halben Geschäftspartner eigentlich.
Ja, stimmt.
Dementsprechend, ja. Nicht so leicht zu lösen. Also wird es erstmal alleine weitergehen. Ja. So viel zum nächsten Jahr. So ein kleiner Hammer wäre schon geil. Ich freue mich drauf, wenn noch mehr Lagerfläche ist, wenn alles nochmal richtig aufgeräumt wird, wenn ich einmal richtig klar Schiff mache jetzt im Winter. Ich habe auch überlegt, ob ich ja, ein paar größere Umbauten machen soll, aber ich denke, es wird erstmal bei diesen, ja, Kleinigkeiten Anführungsstrichen bleiben. Ich werde jetzt nicht eine neue Decke oder so reinziehen. Das ist, glaube ich, too much. Aber insgesamt wird hoffentlich die Werkstatt nächstes Jahr noch mal ein bisschen schicker, ein bisschen optimierter sein. Und der Rest ergibt sich dann mit der Zeit von selbst. So stelle ich mir das vor, zumindest.
Hört sich auch gut an. Hört sich auch gut an.
Ja, ich meine, man ist
Ja.
halt wirklich lange, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe halt immer nur so ein bisschen, ja, mal grob überschlagen. Und ich meine, am Ende sieht man ja, was so brutto, netto bei rumkommt irgendwie. Aber halt auch, ja, mal so überschlagen mit den Kursen und so weiter und so fort. Aber so wirklich realistisch ausgerechnet habe ich es mir nie, glaube ich. Und da ich ja halt auch nur die Kurse zum Beispiel von März bis Oktober mache, bleibt halt die Win im Winter die Werkstatt 4 Monate, sag mal in Anführungsstrichen, ungenutzt, weil ich ja selber auch nicht so viel Lust habe, im Winter jedes Wochenende da drin zu stehen. Aber Miete läuft natürlich weiter, logischerweise. Das heißt, man muss es sich halt wirklich mal realistisch durchrechnen, ob sich das Ganze noch lohnt und wie sehr es sich lohnt und ja, was am Ende hängen bleibt.
Ja. Wird sich
Ja,
zeigen.
so ist das mit laufenden Kosten. Die Probleme hast du nicht. Oder nicht so stark zumindest.
Ja. Das
Irgendwann
stimmt.
wäre natürlich mein Ziel auch, sich eine eigene Werkstatt aufzubauen, zu Hause. Wenn es irgendwann mal Richtung Haus geht, aber das sind noch, da bin ich noch viele Jahre von entfernt.
Ja, klar, ist natürlich schon immer gut oder angenehm, da einfach kurz rauszugehen und dann da in der Bude wackeln. Ich komme auch eigentlich, oder ich bin auch mittlerweile ganz zufrieden mit dem Layout und so. Natürlich gibt es immer Option zur Verbesserung, aber ich reiß mich da auch so extrem zusammen, Ordnung zu halten und so, ne? Und dann immer nach jedem Tag oder jedem Wochenende oder wenn mal wieder ein bisschen mehr Chaos ist, aufzuräumen oder wenn zum Beispiel jetzt irgendwie eine Klebe, wenn du drei, vier Griffe geklebt hast und so, dann die Zwingen wegmachst, dann die gleich wieder aufzuräumen und so. Und das hat schon so Sachen, da sparst dir halt viel extra Arbeit auch und so. Wenn ich da manchmal Instagram-Posts sehe von anderen Messermachern, wie es da in der Workshop aussieht, denke ich mir so, Leute, was ist eigentlich bei euch los? Also, das ist ja crazy.
Es ist schon irgendwie auch so ein Stereotyp, dass so eine Werkstatt einfach chaotisch aussehen muss.
Ja,
Oder? Also,
schon.
ich weiß aber auch
Ja.
nicht. Also, ich habe es auch lieber ordentlich. So
Ja,
ordentlich
das
es
ist
halt
halt.
geht.
Ja,
Das
so
ist
ordentlich
halt,
ist es geht, ne?
ja, das ist halt wirklich mein Ziel für jetzt für nächstes Jahr, da auch noch mal mehr Ordnung reinzubringen in das Ganze.
Ja.
Und es gibt schon einige Ecken bei mir in der Werkstatt, die seit Beginn an katastrophal aussehen. Vor allem halt hinten dieses Eck, wo das Gerüst drin steht von dem Vermieter. Das ist halt Katastrophe. Und das würde ich halt alles oben drüber in diese zweite Ebene reinpacken, Vorhang vorne hin machen und gut ist, ja, einfach alle Scheiße, die nie bewegt wird, die einfach nur da ist für, falls man es mal braucht, sowas einfach in ein Eck, was man nicht sieht. Dann ist es da
Ja.
verschlossen, man hat es nochmal aufgehoben, wer weiß, ob man es braucht oder nicht, aber man hat es einfach nicht im Blick. Weil das finde ich immer, das mag ich echt gar nicht, wenn es so unruhig alles ist und chaotisch und ja.
Ja, stimmt. Ich meine, das macht ja auch so schon einen riesen Unterschied, wenn du jetzt irgendwie Maschinen oder so hast, wo du sauber hältst Oder auch nicht. Also wenn ich da jetzt meine Fräse oder so, wenn viel gefräst hast und so und die Kopierfräse auch, ist ja auch viel dann mit WD-40 als Schmierung und so beim Fräsen. Da achte ich dann schon auch drauf, dass das immer wieder mal abgesaugt wird.
Ja.
Oder mit der Pressluft ein bisschen abgeblasen und so. Das macht
Ja,
halt schon
voll.
auch
Also ich meine,
anderes.
nach jedem Kurs mache ich ja auch einmal komplett Putz.
Ja. Das ist auf jeden Fall wichtig. Ich habe ja so eine Schale unter meiner Bandsäge. So eine Edelstahlschale habe ich mal bei IKEA mitgenommen und dann landen halt die ganzen Abschnitte drin, ne? Sei es Gehölzer oder Stahl oder so. Und das ist halt immer so ein großes Problem. Die wird immer voller und dann denke ich mir so, ah ja, jetzt geht noch. Und irgendwann ist sie so übervoll, dass ich da das irgendwie gar nicht so wegtragen kann, sondern erstmal von Hand oben wegmachen muss, damit es mir nicht komplett runterfliegt, wenn ich sie wegziehe. Aber das ist auch so ein, da denke ich mir, da könnte ich eigentlich auch mehr dahinter sein, weil da muss ich dann auch wieder aussortieren, wenn ich das wegschmeiße, was ist Stahl, was ist Holz und was ist stabilisiertes Holz, was kann ich also Holzabfall reinschmeißen, was muss in Restmüll, was kann Stahlschrott und so. Da, aber manchmal, das ist halt dann nicht im Fokus, ne? Wenn du arbeitest halt und dann tritt es natürlich in den Hintergrund. Aber das halt auch, das sind so kleine Themen halt, ne? Aber wo ich hinterher war, war jetzt zum Beispiel am Sonntag, glaube ich, habe ich meinen Online-Shop aktualisiert. Ich hatte ja noch diese Messer von der Prüfung für die DMG hier und die habe ich ja dann endlich mal als Artikel in meinen Onlineshop reingestellt und wirklich diesmal schön akkurat mit Maßen und Gewicht, ne?
Sehr
Also
gut.
Tapermaß,
Am Ende
Klingen, Höhe, Länge.
spart es dir doch Arbeit mit Nachfragen, oder? Wenn die Leute schon
Ja.
alles haben, dann brauchen sie nicht fragen.
Richtig. Und ich finde auch, ich weiß nicht, ob ich diesen Kundenkreis habe, der wo auf die Daten achtet. Aber besser ist
Ja.
es. Ne? Stand ich schön in der Küche mit der Küchenwaage und habe sie gewogen. War dann selber erstaunt, was da für Zahlen rauskamen.
Sind halt immer leichter, als man denkt, gell?
Ja, schon. Ist echt krass. Das große, 170 Gramm.
Ja.
Was crazy ist
Ist
eigentlich.
krass. Ich stelle die
Ja.
Frage eigentlich in jedem Kurs, was die Leute denken. Das
Ach,
frage ich
krass,
immer am
diese.
Anfang, wenn wir
Ja.
fangen ja mit einem Dreiviertel Kilo Stahl an. Dann frage ich eigentlich immer, was die Leute denken, wie viel am Ende das Messer wiegen wird, mit inklusive Griff. Und die wenigsten schätzen richtig so unter 200 Gramm. Und teilweise schätzen die Leute halt wirklich ja so 500 Gramm oder so. Und dann sind sie schon echt überrascht, wenn es unter 200 sind. Eigentlich kommen sie immer unter 200 raus.
Ja, 500 Gramm wäre ein bisschen wild, aber ja. Ja, ist interessant. Nee, habe ich gemacht. Dann habe ich alles schön ins Englische übersetzt. Für die englische Kundschaft oder internationale Kundschaft, sagt man so. Dann konnte mich erstmal eine halbe Stunde bei Shopify nicht einloggen. Kam mir irgendein Fehler. Und dann denkst du, oh, jetzt habe ich gerade Bock und jetzt geht's nicht oder was? Leck mich doch am Arsch. Aber dann hat es funktioniert und dann, ja, Artikel erstellt. Oder ich kopiere immer existierende Artikel. Dann muss ich nämlich die Kategorien und so nicht mehr eintragen, ne? Und diese Kollektion und so, was da alles gibt. Das ist immer ganz geschickt. Also kopiere ich praktisch einen Dracula Stream Chef und ändere dann nur die Bilder und Daten und so. Ja, von dem her bin ich sehr zufrieden. Ich will jetzt auch gucken, dass ich mit der Zeit in Anführungsstrichen ein bisschen mehr in den Onlineshop reinkrieg. Auch was Coffee Nails angeht, da habe ich in letzter Zeit gar keins gemacht. Fällt mir ein. Bis auf das für die DMG, aber so für den Onlineshop auch gar nicht. Da habe ich aber noch Rohlinge rumliegen rausgeschnitten, denn da muss ich auch mal ein bisschen Was machen? Ich habe jetzt gesehen, dass Groundflat Stock neue G10-Farben rausgebracht hat. Die sehen auch sehr interessant aus. Da muss ich auch mal was bestellen. Ja, da vielleicht ein bisschen mehr Fokus drauf geben. Aber hey, das will ich immer und dann fehlt mir einfach die Zeit, weil dann da kommt was dazwischen und dann kommt der um die Ecke. Dann war da noch ein Auftrag, wo ich vergessen habe und so. Das ist alles verrückt. Ja, nee, aber. Ja. Da ich ja letztens die Bestellung hatte, eine neue Bestellung hatte im Online-Shop mit dem Küchenmesser, habe ich gedacht, boah, jetzt muss ich echt mal danach gucken, ey. Da gucken anscheinend doch Leute drauf. Naja. So ist es halt. Aber man kann ja nicht an allen Fronten aktuell sein, ne? Das geht halt auch nicht. Ich frage mich immer, was ist wichtiger? Aber, naja. Naja, meine zwei Toe-Pinscher, wo ich ja verschickt habe für die Kunden, der wo eigentlich in Seattle wohnt, die sind auch gut angekommen. Hat sich auch sehr gefreut. Hat gemeint, es wird seiner Freundin sehr gefallen. Die hat irgendwie, die ist irgendwie so voll der Knife-Nerd, die hat irgendwie, nee, wie war das? Ihr Vater hat von seinem Vater so eine 800 Messersammlung, 800 Stück Messer geerbt, so eine Messersammlung. 800. Und deswegen hat sie da, ist sie da ein bisschen mehr involviert als normale Personen in Messer. Aber ich dachte, was? Was muss denn alles dabei sein, ey? 800 Stück? Ich muss noch mal nachfragen, wie das, was da so alles dabei ist. Sind es jetzt Fixed oder Folder oder von was redet man hier, weißt? Irgendwie, da müssen ein paar geile Vintage-Sachen dabei sein. Aber es sind halt auch so Nebenstorys, ne, wo dann so mitkriegst, denke ich mir so, okay, krass, es geht ab. Nee, das passt alles. Da kann man selber kaum erwarten, bis dann Weihnachten ist und die Leute das Geschenk kriegen irgendwie.
Ja, ich finde es auch immer wieder schön.
Ja. Das stimmt. Naja, so ist es. Ich würde sagen, außer du hast noch was, machen wir hier Schluss. Mach noch ein bisschen eine klitzekleine Aftershow für unsere Patreon-Leute und dann ist auch Zeit für mich aufs Sofa zu gehen.
Stimme schon.
Ja, stimme schon. Genau. Wenn ihr supporten wollt, könnt ihr es machen auf Patreon. Da könnt ihr 2 € da lassen und könnt jeden Monat die Aftershow und die Hauptshow einen Tag früher hören, wenn ihr Bock drauf habt. Wenn nicht, ist auch egal. Ihr könnt uns auch gerne bewerten und Sterne lassen auf wie heißt's? Spotify und
Apple
Apple Podcasts.
Podcast, ja.
Genau. Ansonsten würde ich sagen, habt noch eine schöne Zeit und wir hören uns gleich in der Aftershow und ansonsten beim nächsten Mal.
So machen wir's. Gebt Gas bei
Jo.
den Weihnachtsaufträgen.
Richtig. Haut rein.
Ciao, ciao.
Ma, ciao.